Halten wir uns über göttliche Impulse. Gott will stets unser Bestes. Er will das Allerbeste in unserem Leben. Und darüber wollen wir sprechen. Ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird Fortsetzung sein von dem, was wir heute anschneiden oder beginnen. Also Gott will dein Bestes. Und am Mittwoch wird das Thema sein, freu dich richtig. Wir gehen auf Weihnachten zu. Weihnachten ist ein Jubelfest, ein Freudenfest, wo man sich wirklich freut und jubelt und jauchzt. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. So, freu dich richtig. Wie kann man sich auf Freude einstimmen? Dann am Freitag werden wir uns Gedanken machen über Gläubige und Ungläubige. Es ist ein Unterschied zwischen Gläubige und Ungläubige, zwischen dem, der glaubt und dem, der nicht glaubt. Schon alleine in diesem Leben und dann erst recht im anderen Leben. So, darüber machen wir uns Gedanken. Alle anderen Termine, entweder im Internet nachgucken oder auf dem Zettel, sieht alles ausgedruckt. Wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Der Monat ist bald vorbei, schon die Hälfte des Monats. Und wir haben gleich Weihnachten und das ganze Jahr. Manchmal denke ich, waren wir nicht letztes Silvester hier mal und haben Gottesdienst gefeiert und uns gefreut und jetzt haben wir schon wieder Silvester. Die Zeit ist wie im Flug. Ich frage mich manchmal, wo bleibst du? So, göttliche Impulse, die werden uns gegeben, es wird uns gesagt, also wir müssen uns nicht sorgen, wie geht es jetzt weiter mit mir oder mit uns, sondern Gott hat einen Plan für ein jedes Leben. Jeder Mensch, der hier auf diese Welt kommt, ist von Gott vorgesehen und der Heilige Geist führt und leitet. Den Gläubigen ganz besonders. Es ist ein Unterschied zwischen den Glaubenden und den Nichtglaubenden. So, ist ein großer Unterschied. Und die Gläubigen werden geführt. Ich möchte zum Einstieg eine Bibelstelle zuerst mal nehmen aus Lukas 12 von Vers 8. Einfach ein paar Gedanken. Der Heilige Geist ist so ein Soufflöse, die sagt, sag das, tu das, geh dorthin. Und so weiter. Der Heilige Geist will uns eingeben und es wird uns im richtigen Moment immer das Richtige gegeben. Du musst dich nicht sorgen, wenn du zum Gericht gehst, was werde ich sagen? Der Heilige Geist wird dir das richtige Wort, die richtige Haltung, den richtigen Gedanken geben, was du sagen sollst. Der Heilige Geist ist so ein Vorsager, ein Eingeber, ein Erinnerer. Das ist der Heilige Geist. Also über göttliche Impulse möchten wir uns unterhalten. Und da heißt es, der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen sollt. Du musst dich nicht lang sorgen. Deshalb, lass all deine Sorgen, wie werde ich dem Chef das sagen? Wie werde ich dem Bruder oder der Schwester das erzählen? Vergiss es. Die ganze Planerei bringt dir nicht viel. Du machst dir nur Sorgen und Kummer. Und es kommt immer ganz anders, als du denkst. Lass uns ganz ehrlich sein. Der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde, in dem gleichen Augenblick sagen, was ihr tun sollt. Der Heilige Geist wird dich erinnern. Der Heilige Geist bringt dich drauf. Meistens stehen wir auf der Leitung. Das ist unser großes Problem. Uns liegt das Wort auf der Zunge und wir wissen nicht, wie soll ich das sagen. Aber der Heilige Geist gibt dir die richtige Formulierung. So oft erlebe ich, wie der Heilige Geist einfach einen leitet. Dann denke ich, auf den Gedanken werde ich gar nicht drauf gekommen. Eine Eingebung. Und das sind diese Impulse, diese göttlichen Impulse. Du bekommst eine Eingebung. Und wir sollten viel mehr uns den Eingebungen Gottes öffnen. Der Heilige Geist wird uns im richtigen Augenblick sagen. Wir können die übrige Zeit vom Tag können wir verbringen mit Lob und Dank, mit Anbetung, mit selber das Leben genießen. Und dann kommt der Augenblick, das wird dir gegeben. Das wird dir eingegeben. Ich finde das ganz toll. Wir hätten von uns aus die Sache nicht gefunden, wenn der Heilige Geist uns nicht helfen würde. Du suchst Antwort, du suchst hast eine Frage und schlagst die Bibel auf und sagst, Mensch, hier steht's. Ich habe die Bibelstelle schon zwar oft gelesen, aber noch nie richtig verstanden. Das sind Eingebungen, Impulse, die geschehen durch den Heiligen Geist. Im Text hier im Lukas 12 heißt es weiter. Ich sage euch, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem will ich mich auch bekennen. Und sogar vor den Engeln des Himmels will ich die Menschen bekennen, also vom Vater im Himmel und vor den Engeln. Stell dir mal vor, wenn du Jesus vor den Menschen bekennst. Du musst nur Jesus bekennen. Göttliche Eingebung, Impulse. Jesus, dich nicht schämen an Jesus. Und wir müssen uns an Jesus nicht schämen. Wir haben so viel vom Heiland. So viel, was die Welt nicht hat. Auch wenn wir vielleicht bettelarm werden und nichts hätten, aber wir sind innerlich reich. Der innere Reichtum ist größer als der äußere Reichtum. So. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch vor den Engeln Gottes bekennen. Wir bekennen uns zu Gott und der Heilige Geist bekennt sich zu uns. Die Engel bekennen, plötzlich wirst du im Himmel bekannt. Je mehr du Jesus bekennst im Alltag, in der Situation, vor deinen Problemen. Du solltest, wenn du Probleme hast, Jesus bekennen. In dem Namen Jesu. Und dann zerreiße ich, löse ich, mache ich die Tür auf, was auch immer ist, in dem Namen Jesu. Gebrauche viel mehr den Namen Jesu vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Je öfter du das tust und je mehr das tust, desto flüssiger wird dein Leben. Desto mehr offenbart sich Gott in deinem Leben. So, wer mich bekennt, und das ist so wichtig, sich zu Gott zu bekennen, zu einer Autorität, zu deinem Arbeitgeber, deinem Führer, deinem Heiland, deinem König, was es auch immer ist. Wenn du den Heiligen Geist wirken lässt und dich zu Jesus bekennst, handelst du nicht im Fleisch. Und das ist der große Unterschied. Weißt du, du tust vielleicht das Gleiche, aber du tust nicht mehr in deinem Namen, sondern im Namen Jesu. Wer mich bekennt, was wir sagen, wozu wir uns bekennen, das wird geschehen. Was es auch immer ist, Macht liegt in unseren Worten und ganz besonders in dem Namen. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast dich nicht geschämt an mir, sagt der Herr. Und weil du dich nicht geschämt hast, werde ich auch mich nicht an dir schämen. Egal ob bei der Bewerbung, egal ob irgendeine Bitte, ein Anliegen ist an die Öffentlichkeit, wo du in ein Amt gehen musst, vertraue Gott. Vertraue Gott und gebrauche den Namen Jesus. Zu Hause, wenn du weggehst. Verstehst du, musst nicht, wenn du dann zu der Sekretärin oder zum Chef hingehst, in dem Namen Jesus sage ich dir nein. Zu Hause passiert das Wunder. Zu Hause löst du die Probleme. Zu Hause, hinter verschlossenen Türen, gebietest du. Und ich sag dir, lieber Chef, im Namen Jesu, du gibst mir eine Gehaltserhöhung. Und plötzlich, der weiß gar nicht, was ihm geschieht. Plötzlich langt er in der Portemonnaie und sagt, Mensch, ich habe noch ein bisschen Überschuss, ich kann dir noch was geben. Verstehst du? Aber wir müssen lernen, im Verborgenen zu handeln, im Verborgenen zu beten. Weißt du, die Wunder passieren im Verborgenen, in der Stille, oben auf dem Berg, in der Gebetskammer. Geistliche Dinge werden in der Dunkelkammer entwickelt. So, Macht liegt nicht im Wissen, Macht liegt nicht nur im Verstehen, Macht liegt im Aussprechen. Und wir sollen vielmehr laut den Namen Jesus aussprechen. Wer mich bekennt vor den Menschen, und du bist auch ein Mensch, oder nicht? Also wenn du vor dir selbst den Namen Jesus bekennst, und du solltest vor dir selber, Johannes, in dem Namen Jesu, kannst du es. Du willst es manchmal nicht, aber du kannst es. Und der Herr gibt dir Kraft, in dem Namen Jesu gibt dir den Willen, den Wunsch, das Durchhaltevermögen. Wie soll du zu uns selber sprechen? Zu deinem Bein, zu deinem Knie, was nicht mitmachen möchte. Oder zu deiner Hand, die sich nicht bewegen möchte. In dem Namen Jesu sage ich, Hand, beweg dich. Und du wirst merken, plötzlich fängt die Hand an zu funktionieren. Wir sehen, der Name Jesus ist etwas Geheimnisvolles. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch gegeben werden. Also gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Er hat dir nicht viel gegeben, aber er hat dieses PIN-Wort, dieses Schlüsselwort gegeben. Jesus. Gebrauche Jesus. So, Macht liegt in dem Namen Jesu. Rede von Jesus vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Weißt du, du kannst auch einfach auf der Straße laufen. Jesus, du bist mein Helfer, du bist mein Heiland, du bist mein Arzt. Jesus, ich preise dich. Verstehst du, irgendjemand hört mit, was murmelt er denn da? Verstehst du, der eine betet zum Allah, der andere betet zum Buddha oder der andere betet zu irgendjemand anders. Ich bete zu Jesus. Nimm dir die Freiheit. Verstand rettet niemand. Verstand heilt niemand. Verstand hilft niemand. Jesus ist es. Und die unsichtbare Welt, sobald Gott eingreift, sobald Gottes Arm sich bewegt über mein Leben, ist schon ein Orkan und ein Wind, ein Sturm. Der Verstand muss nur gebraucht werden. Du musst nachher, wenn Gott zu dir geredet hat, musst du anfangen, dich zu fragen, was war denn das? Wo ordne ich es an? In welche Schublade? In welchem Aktenordner kommt das? Aber zuerst einmal muss Gott was tun, muss was passieren. So, alles, was du brauchst und was in deinem Leben passieren sollte, musst du laut aussprechen. Rufe mich an, heißt es in der Bibel. Weißt du, rufe mich an heißt nicht, verstehst du, Mund halten? Nein, du musst deinen Mund aufmachen zum den Herrn anrufen. Von Jesus heißt es immer wieder. Weißt du, wir lesen da mal in unserer Andacht zu Hause und er tat den Mund auf und sprach. Dann fragt einer meiner Kinder und sagt, kann man auch mit dem verschlossenen Mund reden? Verstehst du? Und er tat den Mund auf und sprach. Wir müssen den Mund aufmachen, um zu sprechen. Und Jesus tat den Mund auf und sprach. Das ist etwas Geheimnisvolles. Tu deinen Mund auf, wenn du was brauchst. Wenn du deinen Mund nicht auftust, weißt du, du kannst dir viel wünschen, kannst viel träumen, kannst viel denken, kannst viel verstehen, kannst alles wissen. Es passiert nichts. Du musst bitten, den Vater im Himmel, den Chef oder irgendeinen Menschen. So, es muss immer ausgesprochen werden und dann auch getan, natürlich. Nicht nur schwätzen. Wir haben so viel Schwätzerei da. So, verschwiegene Impulse, eingegebene Impulse, die du irgendwo verschweigst, in deinem Herzen behältst, wird sich nicht offenbaren. Josef hatte den Traum gehabt und er erzählt beim Frühstück: Papa, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Ich habe gesehen, wie alle Ehren sich vor mir neigen und die Sonne, Mond und Sterne sich vor mir verbeugen. Verstehst du? Der hat das zu Hause am Tisch erzählt. Und das hat bei den Leuten gewurmt, das hat gearbeitet. Was du erzählst, dein Traum, deine Vision, deine Offenbarung, das wird wahr. Also versteckte Dinge wirken nicht. Oder verborgene Dinge bringen nichts. Göttliche Impulse müssen immer ausgesprochen werden. Weißt du, in der Bibel heißt es einmal, das, was die Könige beraten, was der Kanzler und der Präsidenten beraten, das muss man verschweigen. Aber Gottes Wort muss man vom Dach predigen. Verstehst? Vom Dach, von oben verkündigen. Hallo Leute, heute Nacht habe ich eine Vision gehabt. Heute Nacht ist mir der Herr begegnet und hat mir gesagt, fürchte dich nicht. Heute Nacht hat der Herr mich auf die Beine gestellt und hier stehe ich und ich kann nicht anders. Weißt du, du musst das erzählen. Den Rat der Könige musst du verschweigen, das geht dich gar nichts an. Lass die machen, was die wollen. Aber die Taten Gottes, was Gott dir angetan hat. So, Paulus wäre nie gerettet worden bei der Überfahrt nach Rom, wenn er nur gedacht hätte, danke Engel, dass du heute Nacht bei mir warst. Du hast mich so getröstet, ich habe so viel Frieden bekommen. Da wäre nichts passiert. Aber der geht zu der Mannschaft und sagt, Leute, heute Nacht ist bei mir der Engel Gottes gestanden. Heute Nacht, Herr hat zu mir gesprochen, das Schiff wird kentern. Darum, ich sage euch jetzt, und jetzt kommen die Konsequenzen, wie verarbeite ich die Impulse Gottes? Und ich sage euch eines, wir werden alle kentern, deshalb lasst uns essen, satt werden, voll propfen, damit wir richtig schwimmen können. Und das andere schmeißen wir über Bord. Und so war es auch. Wenn Paulus das nicht erzählt hätte, nicht weitergegeben hätte, was der Herr ihm gesagt hat, was man zu tun hat, da wären sie alle untergegangen. Und das Ganze und so weiter. Und sie wären hungrig untergegangen. Aber der sagt, lasst uns, stärkt euch, esst euch. Und er hat uns das letzte Brot noch genommen. Und jetzt machen wir noch ein Abendmahl. Und wir danken dem Herrn für das Brot des Lebens. Wir werden gerettet, weil der Herr es gesagt hat. Gottes Impulse müssen verarbeitet werden. Durch unseren Fleischwolf muss unsere Wurst werden. So. Glaube muss sich outen. Also ich glaube an Gott. Oh, das ist so wunderbar. Nein, du musst sagen, wie es wunderbar das ist. Wie sich das auswirkt. Was für Konsequenzen das in deinem Leben hat. In der Bibel, wenn du liest, lass uns dem Herrn singen, lass uns dem Herrn jauchzen, lass uns den Herrn jubeln, lass uns den Herrn anbeten. Das passiert alles mit unserem Mund, mit unseren Worten. Und je mehr Gott angebetet wird, desto mehr Angst hat der Teufel. Das Negative. Anbetung und dieses, den Herrn loben und preisen, das verändert unsere Welt. Deshalb, göttliche Impulse. Du spürst, der Herr ist nahe. Oh, dann solltest du sagen, Halleluja, danke Jesus, du bist so nahe, du bist so hier, so wunderbar, so herrlich, wo zwei oder drei in deinem Namen sich versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Halleluja. Weißt du, das ist nämlich, was den Teufel wütend macht. Nicht nur jammern und klagen, sondern jubeln und jauchzen. Jammern passiert auch mit dem Mund. Ach, unser Opa ist gestorben. Meine Oma ist gestorben. Verstehst du? Das ist auch Gejammer. Man kann jammern und noch jahrelang jammern. Weißt du, wenn Leute sterben, lass sie sterben. Wir müssen alle sterben. Danke Gott, dass du diese Menschen gehabt hast, dass du mit ihnen zusammen gewesen bist, dass du eine gute Zeit mit ihnen gehabt hast und die sind jetzt bei Gott und du übergibst die Menschen Gott. Wir sollten nicht jammern und klagen, sondern wir sollen jubeln und jauchzen. Und beides geschieht mit den Lippen und mit der Zunge. Leben und Tod liegt auf der Zunge. Leben und Tod steht in der Bibel. Du kannst viel glauben, der Teufel glaubt auch, der kennt die Bibel aus dem FF. Er zittert sogar, wenn er Gottes Wort nur denkt, da zittert er, oh, das ist ein ernstes Wort. Aber bei dem passiert nichts. Allein mit dem Kopf, mit dem Verstand, nur so im Herzen. Weißt du, der christliche Glaube ist nicht eine Herzenssache allein. Also ich glaube im Herzen. Weißt du, Religion ist eine Herzenssache. Der Glaube ist eine Herzenssache. Nein, der Glaube ist keine Herzenssache. Der Glaube ist eine Sache von Händen und Füßen und von den Lippen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen, auch vor den Engeln des Himmels oder des Vaters. Weißt du, dann werden plötzlich Engel aktiv. Du, der bekennt Jesus. Wir müssen schnell zur Seite stehen und ihm helfen. Warum du keinen Engel hast und kein Engel dir hilft und kein Engel dir beisteht? Weil du den Namen Jesus nicht bekennst. Und Gott und die Engel Gottes lagern sich um die, die ihn fürchten. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Die einfach ihn lieben und begeistert sind von Jesus. Die Engel, um dich herum liegen Engel an deinen Füßen. Wenn du das begreifen würdest, wenn du richtig Jesus liebst, bist du von einem ganzen Schwarm von Engeln umgeben. Das kannst du gar nicht vorstellen. Viel zu viel. So, ein verschwiegener Glaube oder unterdrückter Glaube oder heimlicher Glaube hilft nicht weiter. Lasst uns diesen Blödsinn bleiben. Das ist nicht so heimlich, so in einem Kämmerchen. Nein, wir müssen unseren Glauben nach außen tragen. Das, was hier drin ist, was du hier drin verstehst, was Gott in deinem Herzen offenbart hat, was er zu dir gesagt hat, ein Rema-Wort gegeben hat, das musst du rauslassen. Du musst es rauslassen. Gott segnet immer den Täter. Bei Gott zählen immer die Taten. Und sprechen ist eine Tat. Wenn wir sie anstrengen, da brauchst du sehr viel Überwindung, bis du den Mund aufmachst. Da zitterst du und die Knie schlottern, bis du was sagst. Und das ist die schwerste Tat, auszusprechen im Glauben. Sturm, lege dich. Wind, sei still. Verstehst, Wellen, glättet euch. Das Bekenntnis ist das Mindeste, was Gott von uns erwartet. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor den Engeln des Himmels verleugnen. Vor den Engeln Gottes verleugnen. Verstehst, wer mich verleugnet, wer sich nicht outet, wer nicht spricht, jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, jetzt weiter in hier Lukas 12, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagoge und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt oder was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist, diese Soufflöse Gottes, wird euch zur gleichen Stunde geben, was ihr sagen sollt. Wer sich zu dem unsichtbaren Gott bekennt und sich nicht schämt am Heiligen Geist und den Heiligen Geist nicht lästern und nicht blamiert, sondern das, was der Heilige Geist ihm sagt, gehorcht und tut, da passiert, weißt du, manche Leute denken, das Lästern des Heiligen Geistes ist, wenn du einen Fluch aussprichst gegen den Heiligen Geist. Nein, dem Heiligen Geist nicht gehorchen ist auch schon Lästern. Dem Heiligen Geist zu widersprechen. Weißt du, der Heilige Geist treibt dich, der Heilige Geist drängt dich, der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis und es wird so stärker und stärker, du platzt das Fass. Aber nein, kann ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht. Denn mit unserem Willen steht und fällt alles. Ich will im Geist singen und ich will in Sprachen singen. Also, wenn der Heilige Geist wirkt, deshalb unterdrück und dämpfen nicht den Heiligen Geist. Dämpfen ist einfach einen Deckel draufsetzen. Deshalb, alle Sünden werden vergeben, wenn du gegen Jesus sündigst. Aber wenn du den Heiligen Geist, dich am Heiligen Geist versündigst, dann wird es dir nicht vergeben. Denn dir kann nicht geholfen werden. Der Heilige Geist ist dazu da als Helfer, als Tröster, als Beistand. Und wenn du dem nicht gehorchst, wer soll dir dann noch helfen? Gibt es noch irgendeine Sicherung? So, bekenne dich zu dem unbekannten, unsichtbaren, verborgenen Gott und sag, Vater, ich danke dir, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, durch den Heiligen Geist, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, du bist alle Tage bei mir. Und auch jetzt in dieser missligen, kritischen, verdorbenen, versauten Situation, du bist hier der Herr immer. Immer noch. Du regierst immer noch. Und du sollst dich zu dem unsichtbaren Gott bekennen. Den siehst du nicht. Aber du weißt durch den Heiligen Geist, er ist da. Der Gott, den die Sterblichen nicht erkennen, dieser verborgene Gut, Gott, die Welt versteht es nicht. Fleisch und Blut verstehen das nicht. Du kannst einem Menschen das und das und das erzählen. Nein, der Heilige Geist offenbart es dir. Und das spricht aus, was der Heilige Geist dir in dem Moment sagt, in deiner Situation. Wenn du Probleme hast, wenn du gefoltert wirst, wenn du gequält wirst, wenn die dich aufschneiden wollen, operieren wollen, dann solltest du einfach wissen, der Herr ist bei mir und der Heilige Geist. Und dann begreife das Reich Gottes. Und der Heilige Geist will dir es offenbaren. Und wenn der Heilige Geist es nicht fertig bringt, dich zu inspirieren, wer soll dich dann noch inspirieren? Die Bibel, der Pastor, die Geschwister, der Teufel? Niemand kann dich inspirieren. Dich kann nur der Heilige Geist inspirieren. Die Sterblichen erkennen nichts von dem verborgenen Gott. Aber der Gläubige, der sich an Jesus hält. Du musst dich nur an Jesus halten. Weißt du, die Geschichte von Petrus, das ist interessant. Und erst als Petrus seine Meinung sagte, vielleicht verstehst du nicht viel, vielleicht fühlst du auch gar nicht viel und du musst auch gar nichts fühlen. Hör auf mit deiner Gefühlsduselei. Du musst nichts fühlen, ich spüre Jesus und jetzt bekenne ich. Nein, du weißt, dass du Kind Gottes bist, du kennst den Namen Jesus, du folgst Jesus nach. Du hast dein Leben ihm übergeben. Petrus hat nicht viel von Jesus gewusst, von dem anderen Jesus, diesem verherrlichten Jesus. Den hat er verleugnet. Diesen Menschen kenne ich gar nicht so. So, als Petrus gefragt wurde, ja und Petrus, was denkst du, wer bin ich? Wer bin ich? Prophet, Lehrer, Evangelist, Apostel? Wer bin ich? Dann sagte er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ein Bekenntnis. Das platzt aus ihm raus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und du siehst, du musst deinen Teil tun, du musst nur Jesus sagen. Und wenn du Jesus sagst, kommt der Heilige Geist, dass dieser Heilige Geist das unterstreicht, er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hat Jesus bekannt, nur einfach bekannt. Und als er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, verstehst du, dann fängt er an zu heulen. Und warum viele depressiv sind und heulen und mit ihnen runtergeht, ist, weil sie sich an Jesus schämen. In deiner Traurigkeit, in deiner Bedrückung bekenn dich zu Jesus. Ich lebe, weil Jesus lebt. Und du wirst merken, was für Lebensgeister plötzlich kommen. So, er bekennt sich zu Jesus. Und er sagt, du bist Christus. Du bist der Messias, du bist der Heiland. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Spricht es aus. Und das hat er nicht gewusst vorher. Das hat er nicht geahnt. Aber er hat A gesagt. Und wenn du A sagst, hilft der Heilige Geist B, D, C, E, F, G, H weiter, das Alphabet zu buchstabieren. So, Jesus, er hat sich zu Jesus bekannt. Das war nicht seine Entdeckung. Das war eine Eingebung des Heiligen Geistes, ein Impuls des Heiligen Geistes, eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Fleisch und Blut haben sie das nicht gegeben. Der hat sich nur zu Jesus bekannt. Bekenn dich zu Jesus und du wirst Wunder über Wunder erleben. Du wirst göttliche Eingebung erleben, göttliche Impulse erleben. Aber zuerst einmal musste Petrus sein Teil tun. Er musste sagen, du bist der Christus, der Messias. Ich glaube das wenigstens. So. Das, was er dachte, das hat er ausgesprochen. Das war sein Eindruck. Er hat nur seine persönliche Meinung weitergegeben. Er hat A gesagt und den Rest hat der Heilige Geist gemacht. Du musst A sagen und den Rest macht der Heilige Geist. Du kannst nicht glauben, aber du sagst, ja, ich glaube. Und den Rest macht der Heilige Geist. Ich werde nachher darauf zurückkommen. Sag, Herr, ich glaube. Das ist alles. Herr, ich glaube. Sag, bekenne. Vor der unsichtbaren Welt, bekenn vor dir selber, bekenn vor deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, Herr, ich glaube. Der Gemeinde, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Auch wenn du nicht glauben kannst. Weißt du, wir müssen nicht glauben. Wir werden von Gott gelehrt zu glauben nachher. Herr, ich glaube. Markus 9, Vers 22 und bis 25, diese Verse, der Vater von diesem besessenen Jungen, wo der diese epileptische Anfälle hatte oder was es auch waren. Herr, ich glaube, aber ich verstehe alles nicht. Die Jünger konnten es nicht, ich kann es nicht, wir können alle nichts. Aber Herr, ich glaube, Herr, ich glaube. Du musst nur sagen, Herr, ich glaube. Bekenn deinen Glauben. Herr, ich glaube. Auch wenn ich nichts spüre, wenn ich nichts habe, wenn ich nichts bin, wenn ich nichts kann. Herr, ich glaube. Da muss man große, gewaltige Worte reden. Herr, ich glaube. Und oft fällt ins Feuer und Wasser und so weiter. Und der Teufel will ihn umbringen. Der Teufel will die Menschen nur umbringen, ins Unglück stürzen. Sie ruinieren, sie kaputt machen. Herr, ich glaube, du kannst mir Kraft geben gegen diese listigen Anläufe Satans. Und der Vater sagt weiter. Wenn du aber etwas kannst, Herr Jesus, so erbarme dich uns und hilf uns. Und Jesus sprach, was denn? Du sagst, wenn du was kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Herr, ich glaube. Verstehst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und was sagt der Vater? Er war ehrlich und er schrie sogleich, also nicht nur in seinem Herzen, was er gedacht hat. Ich glaube, Herr, nein. Herr, ich glaube, der schrie laut heraus. Herr, ich glaube. Und du musst in deiner Situation, deiner Notsituation auch manchmal laut rausschreien, sonst passiert nichts. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, du siehst, wenn du sagst, ich glaube, dann läuft das Volk zusammen. Weißt du, was das Volk ist? Die Gläubigen, die Engel. Und das Gut, dann läuft, die wollen alle sehen, was jetzt passiert. Denn die Engel gelüsten zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes. Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Verstehst? Da lief das Volk zusammen, als Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, bedrohte er dem Geist und sprach, du sprachloser Geist zu dem Jungen da, du tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn herein. Geschwister, bei Befreiungsdienst ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur den Teufel austreiben, sondern auch die Tür verschließen. Dass wir die Tür verschließen. Jemand hat Niespulver. So, Herr, ich glaube. Und dann, Satan, fahr aus und fahr nicht mehr in ihm herein. Wir müssen also nicht nur bitten, Herr, erlöse mich von dem und jenem Übel. Nein, dieses Übel darf auch nie mehr zurückkommen. Ich will mit diesem Schwindel nichts mehr zu tun haben. Fahre nie mehr in ihm hinein. Und die Leute fragten sich, was ist das für eine Lehre? Weißt du, das war nichts Besonderes. Das war ganz einfach. Der Vater hat seinen Glauben bekannt. Herr, ich glaube. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht verstehen. Ich kann es nicht fassen. Aber hilf meinem Unglauben. Der bekennt seinen Unglauben auch. Das, was da drin ist. Der Glaube an Jesus ist keine Lehre, sondern ein Bekenntnis. Der Glaube an Jesus ist ein Bekenntnis zu einer Person. Und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die der Teufel absolut nicht mag. Diese Bekenntnisse. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Teufel kann das nicht ausstehen. Weißt du, das ist ein Widerspruch ihm. Wenn gläubige Menschen anfangen zu widersprechen, ich glaube an Gott, ich liebe Gott, oh, ich vertraue dem Herrn. Verstehst du, das ist ihm ein Dorn im Auge. Der Teufel ärgert sich, wenn du anfängst auszusprechen, ich glaube. Verstehst du, dann sagt er, was denn? Was sagt er jetzt da? Ich glaube, Jesus ist Sieger. Ich glaube, er vergibt mir meine Sünden. Ich glaube, er wird mich heilen. Und er heilt mich, auch wenn ich keine Heilung sehe. Und im Gegenteil, sogar die Schmerzen größer und schlimmer werden. Ich glaube, ich werde geheilt. So. Ich glaube, dieses Bekenntnis, den Namen. Weißt du, die Teufel möchten den Namen Jesus am liebsten auslöschen, dass keiner mehr darüber redet, keiner darüber mehr schreibt. Jesus war ein guter Mensch. Nein, Jesus war kein guter Mensch. Er war der Heiland der Welt, der Sünderheiland. So, aber Gott hat ihm einen Namen gegeben. Und hör mal zu, du solltest dich nicht am Namen Jesus schämen, sondern erst recht hinstehen, stramm stehen, ich glaube. Er hat einen Namen gegeben über alle Namen. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Ich glaube. Weißt du, wenn du einmal bekennst, Jesus bekennst, dann beugen alle negativen Geister ihre Knie. Du stehst vor dem Herrn. Du bekennst den Herrn, aber die anderen müssen sich alle beugen. Ja, ja, er ist Herr, er ist Herr, das ist wahr. Und die Dämonen fangen an zu schreien und zu rufen. Jesus von Nazareth, guck mal, die Dämonen wussten, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen vor der Zeit, uns zu quälen, du Sohn Davids? Warum? Wenn du dich zu diesem Namen bekennst, diesem Namen zustimmst, Jesus, und du sollst ihn Jesus nennen, hat der Engel gesagt, an Weihnachtsmorgenabend. Du sollst ihn Jesus nennen. Weißt du, dieser Name Jesus ist nicht irgend nur ein Titel. Das ist der Name, den die Engel uns gesagt haben. Und nicht Jahwe und was weiß ich noch, irgendwelche Namen, Messias und dann was weiß ich. Nein, Jesus heißt er. Und dann kannst du sagen noch Jesus Christus oder der Messias. Dann kannst du sagen, was du willst, aber zuerst mal ist Jesus dran. Du bejahst ihn und sobald du Jesus bekennst, passiert auch etwas. Und ich sage dir zuerst mal, was passiert. Halt dich fest. Denn wenn Gott dich inspiriert, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott dir einen Impuls gibt, wenn Gott sich mit dir vereint, weißt du, dann passiert was. Du kriegst zuerst mal Feinde, und zwar massenweise. Du kriegst Feinde, massenweise. Da ist die Hölle los. Der Teufel macht Überstunden. Weißt du, und da tritt erst Gott auf den Plan, wenn der Teufel anfängt zu wüten. Das sagt der Herr, oh, das gefällt mir. Und er wird seinen Engel befehlen. Die werden dann für dich streiten. Du siehst, da passiert etwas, wenn du den Namen Jesus bekennst. Jesus ist der Einzige, den Gott liebt, hinter dem Gott steht, den Gott bejaht. Und wenn er hört, da bittet jemand im Namen Jesu, im Auftrag Jesu, nach seinem Willen, da hilft Gott. Und Jesus ist so einer gewesen wie am Grab von Lazarus, da steht er, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich, Jesus wird immer gehört vom Vater. Immer, alle Zeit. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, Lazarus, komm raus. Das ist, wovor der Teufel Angst hat. Der Teufel hat Angst, dass Jesus in Aktion tritt. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Auf ihn hört Gott. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist es. Und dann sagt Paulus weiter. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Stell dir mal vor, was wir in Jesus alles haben. Alles, was unter der Erde ist, auf der Erde ist, über die Erde ist und im Weltraum ist. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten, es sei alles durch ihn geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Sei nicht so kleinkariert, so spießbürgerlich. Weißt du, Jesus, nein, rufe laut den Namen des Herrn. Proklamiere den Namen des Herrn. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Egal was für Probleme, da steht nicht, ob Sündenprobleme ist oder Krankheitsprobleme ist, finanzielle Probleme sind, familiäre Probleme sind oder gemeindliche Probleme sind. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet. Wenn ich hier weiterlese, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von allen den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist der Erstgeborene, Jesus Christus. Denn er hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die ganze Fülle wohne und hat durch ihn alles mit sich versöhnt, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Deshalb, Jesus, proklamiere mehr und mehr und mehr in deiner Situation den Namen Jesus. Wer sich zu diesem Jesus von Nazareth, nicht zu irgendeinem Jesus oder zu irgendeinem Josef oder Jose oder Josua, bekennt, nein, zu Jesus, wer zu ihm betet, wer für ihn lebt, ich lebe für Jesus. Verstehst du? Fang nur, sag das nur der unsichtbaren Welt. Ich lebe für Jesus. Weißt du, wer sich mit ihm identifiziert? Der wird mit dem gleichen Segen gesegnet, wie Jesus gesegnet wurde. Mit der gleichen Kraft erfüllt, die Jesus hatte. Der bekommt das Gleiche. Und jetzt pass auf, im Guten wie im Schlechten. Weißt du, so wie Jesus Prügel bekommen hat von den religiösen Menschen da, von hohen Priestern und die Dornenkrone aufgesetzt bekommen hat, das kriegst du auch. Denn wenn du Jesus rausrufst und proklamierst, kriegst du das Gute wie das Schlechte. Man reißt dir auch die Kleider vom Leib und zieht dir einen Purpurmantel an. Jetzt weissage, jetzt bete, jetzt mach was. Weißt du, dir geht's nicht schlechter und nicht besser wie Jesus. Proklamier Jesus und dann lebst du Jesus Leben, gehst Jesus Weg. Das, was Jesus war, das wären auch wir. Zuerst mal Knechte Gottes, Knechte des lebendigen Gottes, Diener des Allmächtigen, das wirst du. Aber du wirst auch verspottet, verhöhnt und ausgelacht und abgewiesen, abgelehnt. Und jetzt musst du lernen, mit Ablehnung zu leben. Mir macht das nichts aus, rutscht den Buckel runter. Ich lebe mein Leben. Ich gehe weiter. Ich lasse mich nicht stören. So, Jesus hat sich nicht gestört von den Nazarener oder von Leuten, die nicht wollten. Die hat er sitzen lassen und ist weitergezogen. Und er sagt, Leute, das macht genau das Gleiche, wie ich gemacht habe. Ihr werdet mit den Städten Judäas, und das ist nur ein Landstrich, nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Schüttelt den Staub ab und geht weiter. Halt dich nicht auf. Jesus hat sich nicht aufgehalten, ist nicht den Leuten nachgelaufen. Also, Brüderchen, Schwesterle, guck mal, der reiche Mann. Was glaubst du, was heute ein Pastor, ein Evangelist oder Bruder oder Schwester in der Gemeinde machen würde, wenn so ein reicher Jüngling kommen würde? Beringt, mit Armbändern, verstehst du, und behängt. Ach, der Bruder, der könnte uns helfen in der Mission, könnte uns helfen in der Bibelschule, könnte uns helfen dort und dort. Nein, Jesus ließ ihn gehen. Verkaufe alles, was du hast und schenk es den Armen. Ich will dein Geld nicht haben. Du siehst also, was es bedeutet, Jesus, von Jesus beeinflusst zu sein, identisch sein mit Jesus. So, es geht dir nicht schlechter und nicht besser. Sobald du Jesus sagst, ist in der unsichtbaren Welt, also in der Unterwelt und in der Oberwelt, was los. In der Unter- und in der Oberwelt. Wer sich zu Jesus hält, der wird zum göttlichen Botschafter. Zum Botschafter des Heils, des Reiches Gottes. Weißt du, du wirst plötzlich ein Botschafter, ein Diener Gottes, ein Mund, ein Sprachrohr Gottes. Du redest plötzlich so, wie Gott zu dir geredet hat. Sagst die Worte Gottes weiter. Und da passiert etwas. In dem Augenblick, wo du Jesus sagst, Jesus, bekenn dich vor dem Vater im Himmel, vor den Engeln, und plötzlich kriegst du Impulse, Inspirationen, Eindrücke, Visionen, Gesichter. Plötzlich siehst du den offenen Himmel und du siehst, dass bei dir mehr sind als bei denen in der Welt. Dann plötzlich ist die Angst weg. Oh, der Herr baut eine feurige Mauer um seine Kinder. Verstehst du? Plötzlich siehst du mit anderen Augen das Leben, deine Situation, deine Spannungen und redest anders und tust, was Gott tut. Fängst an, so zu handeln wie Gott. Du bist ein Botschafter. Und jeder Gläubige, der wahre Gläubige ist, der Jesus kennt, der sich zu Jesus bekennt, ist ein Botschafter Gottes hier auf diesem Planeten Erde. Egal, auch wenn du nur im kleinen Kiez wohnst und so ein kleines Dörfchen irgendwo zu Hause, in einem kleinen Dörfchen zu Hause bist, du vertrittst das Reich Gottes hier auf Erden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. So sind wir. Weißt nicht, wir werden Botschafter irgendwann im tausendjährigen Reich. Nein, wir sind heute, jetzt und hier Botschafter. Mit einer Botschaft, Jesus ist Herr. Das ist unsere Botschaft. Jesus kann alles. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein, so sind wir denn Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt uns durch uns, die Welt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Eine andere Übersetzung sagt, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gesandte, wir haben eine Sendung. Wer an Jesus Christus glaubt, ist kein gewöhnlicher Mensch mehr. Das ist diese Inspiration, diese Imitation, das was Gott dir geschenkt hat, diese Identität mit Jesus. Plötzlich bist du ein ganz anderer Mensch, ein ungewöhnlicher Mensch. Du bist doch noch immer der Alte. Glaub doch nicht, dass sich bei dir was ändert. Im Gegenteil. Weißt du, du bist aber innerlich so stark, so stabil. Du vertrittst jetzt Jesus, du repräsentierst jetzt Jesus und die Engel Gottes springen um dich herum. Ich finde es ganz toll, wenn du sehen würdest, was in der geistigen Welt um ein Kind Gottes los ist. Weißt du, da mögen die wüten und toben und ratschlagen, wie sie dich erledigen, wie sie dich fertig machen können, aber die Engel Gottes umlagern dich. Wie Löwen. Und da traut sich keiner durch. Der Herr ist mit uns. Weißt du, das ist das Schöne dabei zu wissen. Die Engel des Herrn lagern sich um die, die ihn fürchten. Du bist ein Gesandter Gottes. Und wehe, wenn dich jemand antastet. Die bekommen mit Gott zu tun. Nicht mit dir und nicht mit irgendwelchen Menschen. Nein, die bekommen mit dem lebendigen Gott zu tun. Du bist ein Botschafter. Und ich sage dir eines, du bist kein König. Du bist ein Botschafter nur. Du bist nur ein Botschafter mit einer Botschaft. Du vertrittst den König, sprichst für den König, als wenn der König selber hier wäre. So, du hast dich so in den König hineinversetzt und du verstehst die ganzen Ratschläge und Vorschläge und so weiter. Du bist also sein Regierungssprecher, sein Botschafter. Du sprichst, also, als wenn du dabei gewesen bist. Und eigentlich bist du bei jeder Sitzung dabei als Regierungssprecher, als Botschafter. Du bist bestens informiert. Botschafter sind gut informierte Leute, die reden für ihr Land. Und sie vertreten ihr Land. Und sie kämpfen für ihr Land. In Spanien unter Franco, da sollte mal irgendein Brite erschossen werden, aus welchen Gründen auch immer. Der sollte erschossen werden. Das Urteil war da. Der Papst hat sich eingesetzt. Engländer haben sich eingesetzt, da gab es keine Gnade, der Mann wird erschossen. Und der Botschafter, der britische Botschafter geht mit zur Erschießung, stellt sich neben ihn an und als dann diese Exekution stattfinden sollte, reißt er seine Flagge auf, diese britische Flagge, und sagt, schießen Sie jetzt. Es ist Kriegserklärung an England. Und die haben nicht geschossen. Die wollten keinen Krieg mit England haben. Die haben schon mal einen Krieg verloren, die Spanier. So, die wollten keinen Krieg. So, die Botschafter, die sind in dieser Welt mit einem Auftrag, die halten nur die Fahne hoch. Und der Feind traut sich nicht mehr zu handeln. Weißt du, was die Fahne ist? Diese blutrote Fahne, die Fahne Jesu Christi, getränkt im Blut des Herrn. Schießen sie mal. Und das ist Kriegserklärung. Und die bekommen Probleme, diese Leute. Ein Botschafter repräsentiert, vertritt sein Land, vertritt seinen König. Was auch immer ist, nicht die anderen Könige, er vertritt seinen König. Kind Gottes, du vertrittst deinen König in dieser Welt. Ich vertrete hier meinen König, meinen Herrn Jesus Christus. Ich vertrete nicht meine eigene Agenda. Ich bin meinem Land verpflichtet. Weißt du, mein Land ist der Himmel, nicht Deutschland, nicht Europa und nicht Litauen und nicht, was weiß ich, irgendeine Union. Nein, ich vertrete das Land, das oben ist, diese himmlische Heimat, die vertrete ich. Und wer das sagt, wer sagt, ich bin ein Botschafter, ich repräsentiere mein Land, der verfolgt auch die Ziele des Landes konsequent, dem ist es egal, der geht zu der Exekution mit und dann in dem letzten Moment, bevor die schießen, hier die Fahne über diesen Mann, ich schütze ihn, ich beschirme ihn, ich verteidige ihn. Und wir haben Auftrag als Botschafter, unsere Leute zu verteidigen. Kinder Gottes, wir haben als Botschafter Gottes die Kinder Gottes zu verteidigen, das Volk Gottes zu verteidigen, die Gemeinde Jesu zu verteidigen. Das ist unser Auftrag. Wir müssen nicht die Kaninchen und die Frösche und was weiß ich welche Tiere verteidigen. Nein, wir müssen das Volk Gottes verteidigen. Das ist unser Auftrag. Und nicht den Euro retten. Der soll den Bach runtergehen, den Dollar oder der Rubel. Wir sind nicht deswegen auf dieser Welt. Wir sind auf dieser Welt, um die Kinder Gottes zu beschützen. Hier, die Flagge. Kann Gott sich auf uns verlassen? Wir sind Gottes Vertreter. Weißt du, wir sind Gottes Vertreter in unserem Umfeld. Mein Haus gehört Jesus. Meine Familie gehört Jesus. Weißt du, der Teufel möchte deine Familie kaputt machen und fressen. Und du musst die Flagge hier halten und sagen, wie, das ist Kriegserklärung an den Himmel. Und wenn der Himmel mal loslegt, da wird es dunkel. Da fallen Steine vom Himmel, die Sterne streiten sogar und kämpfen gegen dich, wenn der Himmel mal in Bewegung gerät. Da wankt die Erde. Kann Gott sich auf dich verlassen? Kann er sich auf dich vertrauen? Kann er dir etwas anvertrauen? Bist du schon ein Botschafter? Der Botschafter ist zuerst mal zu Hause, bewährt sich. Der horcht die Regierung und arbeitet mal in der Regierung mit irgendwo in der Nähe des Königs oder des Präsidenten. Jeder Gläubige, ihr Lieben, ist ein Außendienstmitarbeiter des Reiches Gottes. Du bist ein Außendienstmitarbeiter, ein Vertreter des Reiches Gottes hier in dieser Welt. Und du verkaufst Jesus jetzt den Menschen. Du bietest Jesus an. Und weißt du, wenn man etwas verkauft als Außendienstmitarbeiter, erzählt man nicht das Schlechte dabei, für die Probleme, die man hat. Weißt du, die viele Menschen denken, man muss alles offenlegen. Nein, du musst nicht alles offenlegen. Du musst nur sagen, wie gut der Heiland ist. Wie gut unser Apparat funktioniert. Wie gut die Maschine läuft. Und was man mit dieser Maschine alles erreichen kann. Das sind Außendienstmitarbeiter. Die erzählen begeisterungsvoll, erzählen sie von ihrer Sache. Du vertrittst hier das göttliche Imperium. Eine universelle Macht, eine Supermacht. Es gibt keine größere Macht als die Macht Gottes in diesem Universum. Und das vertrittst du. Du vertrittst den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Du vertrittst und du sprichst für ihn, wie wenn es ein Botschafter. Da sieht man gar nichts an. Kannst buckelig sein, kannst am Stock gehen, kannst im Rollstuhl sitzen, kannst im Bett liegen, aber du bist ein Botschafter. Das Äußere spielt keine Rolle für den Botschafter. Johannes 6, Vers 57. Wie mich der Vater, der lebendige Vater, der lebendige Gott gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird er auch euch senden und mit euch sein. Und ihr lebt um meinetwillen. Wir sind jetzt nicht wegen Gottes wegen da. Wir sind um Jesu Willen da. Geschwister, wir sind nicht nur um Gottes wegen da, sondern wir sind um Jesu Willen da. Begreift den kleinen Unterschied. Ist ein großer Unterschied. Für Gott, da sind die Mohammedaner da, da sind die Katholiken für Gott da, die Juden, aber wir sind für Jesus da. Das ist was ganz anderes. Um meinetwillen. Johannes 20, Vers 21. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Jeder wahre Gläubige hat eine Sendung. Halleluja. Praise Gott. Ist ein Gottgesandter. Das sieht man gar nicht an. Weißt du, da muss nicht einen Orden tragen. Oder eine Mütze. Da reicht schon eine Zipfelmütze. Verstehst du? Du bist ein von Gott Gesandter. Weißt du, als ich das so nachdachte, habe ich fast Gänsehaut gekriegt. Ich stehe im Dienst des himmlischen Königs. Dem Herrn des Universums. Dem Schöpfergott. Denn durch Jesus und zu Jesus und durch ihn und für ihn ist alles gemacht. Jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, hat eine göttliche Sendung, genau die gleiche Sendung, die Jesus auch hatte. Der bekommt göttliche Impulse, göttliche Aufträge. Geh auf die Straße nach Gaza, Philippus. Verstehst du? Das ist ein göttlicher Auftrag. Und jetzt musst du lernen zu gehorchen. Der König ist es, der dich jetzt dirigiert. Du bist jetzt sein Botschafter. Und dann geht er und betet und redet zu diesem Finanzminister, der Königin von Kandaze, von Äthiopien. Und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Und dann legt er die Schrift aus und tauft ihn und lässt ihn laufen. Du siehst, was ein Botschafter ist. Der bekommt von Gott den Auftrag, geh auf die Straße nach Gaza. Oder der Ananias, oh lieber Heiland, ich möchte von dir gesegnet werden. Ich möchte dein Werk tun, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte einen großen Fisch fangen zu deiner Ehre. Und plötzlich klopft der Heiland an der Tür. Oder der Heilige Geist. Ananias, ich habe Arbeit für dich. Da in der geraden Straße in Damaskus, im ersten Stock, da ist ein neuer Ankömmling hier, ein Saul von Tarsus. Siehe, der betet. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du siehst, da beginnt er schon zu zittern und zu stottern. Und er gehorcht. Und er fängt den größten Fisch aller Fische. Einen Paulus. Was wären wir ohne Paulus? Und wir verdanken das dem Ananias, weil er Gott gehorchte. Weil dieser Botschafter hingegangen ist und die Botschaft gebracht hat. Weißt du, der macht gar nicht dieses Brüderchen. Ich kann mir vorstellen, das war ein älterer Bruder. Der geht hin, zittrig, hat schon Angst zu Hause. Hat zu Hause sich noch alles mit Deodorant bespritzt, damit er gut riecht. Und dann geht er rein. Lieber Bruder Saul, verstehst? Ja, und legt die Hände auf. Das sind Botschafter. Die haben Angst. Die wissen nicht, wie soll ich meine Worte richtig formulieren. Aber du musst dir nicht sorgen, der Heilige Geist gibt dir das richtige Wort im richtigen Augenblick. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs auf der Straße nach Damaskus erschienen ist, wie der das alles weiß, der ist mir erschienen und hat zu mir gesagt, ich habe mit dir noch was vor. Und du siehst, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt. Gesandte sind Botschafter. Die suchen sich nicht die Arbeit aus, die werden an die Arbeit gestellt. Weißt du, wenn es nur nach uns gehen würde, wir würden uns die Arbeit aussuchen. Ich möchte an der Maschine arbeiten und nicht da irgendwo mit dem Besen die Straße kehren. Oder dieser Petrus. Oh Herr, hier in Joppe, so schön, hier werde ich mein Quartier aufschlagen, hier werde ich mein Büro einrichten. Und plötzlich sagt der Herr in einer Vision, zeigt ihm lauter unreine Tiere. Nimm und schlachte und iss. Oh Herr, ich habe noch nie was Sündiges gegessen. Also bitte versuch mich nicht. Führ mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von diesem bösen Übel, dass ich die Schweine sehe und die Frösche und was weiß ich, die ganzen unreinen Tiere. Ich soll schlachten und essen. Pfui. Und da klopft es unten an der Tür schon, während es noch nachdenkt, was bedeutet das alles. Weißt du, so arbeitet Gott. Während du noch nachdenkst, noch dabei bist, den Traum auszulegen, ist der Traum schon ausgelegt. Da stehen die Leute an der Tür. Ein Engel ist dem Cornelius erschienen und hat gesagt, hol den Petrus, der soll alles sagen. Und er weiß nicht, was er sagen soll. Als er dort ankommt, erzählt er, was passiert ist. Und während er so predigt, fällt der Heilige Geist. Gott handelt nicht nach einer Schablone. Weißt du, die sind noch nicht bekehrt, die sind noch nicht getauft, aber die kriegen schon den Heiligen Geist. Paradox. Gott geht ungewöhnliche Wege. Und dann sagt er jetzt, die haben den Heiligen Geist, die haben sich zu Jesus bekehrt, jetzt müssen sie auch noch getauft werden. Weißt du, manchmal zäumt Gott das Pferd von hinten auf. Das macht er auch. Was wohl vorne zu kompliziert ist für manche. Aber die Sendung, wir sind Botschafter Gottes, wir müssen gehen, wenn er uns sendet. Ich denke manchmal in meinem persönlichen Leben, weißt du, da stehst du um Mitternacht auf, steigst ins Auto, diesen Morgenmantel an und fährst dort, wo Gott dir hinzeigt, wo du hinfahren solltest. Weil da jemand ist, der deine Hilfe braucht. So. Du bekommst göttliche Impulse. Zuerst verstehst du vieles am Anfang gar nicht. Was soll denn das alles? Wofür das alles hin? Was bringt das überhaupt? Bringt das überhaupt was? Und ich sage dir eines, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Nicht vergeblich. Jeder von uns hat eine göttliche Sendung. Seid ihr dessen bewusst. Und sobald du ein Kind Gottes wirst und bist und wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung, kannst du nicht mehr so leben wie bisher. Da hört dein Leben auf. Oder bleibst der alte Knacker. Lebst so wie bisher. Verstehst? Nein, der Heilige Geist will dich umkrempeln. Will verändern. Will dich zu einem Botschafter machen. Da kannst du manchmal gar nicht mehr. Weißt du, du kannst nicht mehr Dinge tun, die du gerne getan hast. Du musst plötzlich Abstriche machen. Und kannst nicht mehr das tun, was dir einfällt oder wozu du Lust und Laune hast. Da musst du manchmal deine Lust und Laune überwinden und sagen, heute habe ich keine Lust, aber ich gehe trotzdem. Bei Gott kannst du nicht streiken, so wie jetzt unsere Flugpiloten und die Eisenbahner. Da kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt in Ausstand und deine Arbeit niederlegen. Weißt du, bei Gott gibt es sowas nicht. Er hat keine Gewerkschaft. Und bei Gott zählt, gibt es keine Gewerkschaft. Dann musst du die Arbeit tun oder du lässt es bleiben. Du lässt es bleiben. Gott dient man im absoluten Gehorsam. Jeder, der Jesus angenommen hat, wird zuerst mal Gehorsam lernen. Er lernt Gehorsam in kleinen Stücken, in kleinen Diensten. Glaube ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch eine Verpflichtung. Das ist Glaube. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist eine Verpflichtung. Mein Bekenntnis verpflichtet mich. Ich werde plötzlich abkommandiert. Verstehst du? Ich glaube. Und der Herr sagt, so, jetzt gehst du an die Front. Dort und dorthin. Die Eltern von meiner Frau, die kamen zum Glauben in einer Situation nachts. Da sind sie so verzweifelt, sind von ihrer Kirche, wo sie waren, enttäuscht, frustriert. Und da schlagen sie die Bibel auf und bitten den Herrn, Herr, zeig uns, wie geht's mit uns weiter, was sollen wir machen? Und dann ist in der Straße, am Ende der Straße jemand anders, der betet, lieber Gott, ich möchte deinen Willen tun, was ist heute noch dran? Und der Herr sagt zu ihm, geh dahin in die Straße und dort in dem Haus, wo das Licht brennt. Und Leute und frag nach. Und dann kommt er an und sagt, also er hat heute gebetet, es ist schon 11:30, aber er konnte nicht einschlafen und er musste gehen und in dem Haus, wo das Licht brennt, zu den Leuten hingehen. Und das waren die gerade, die Familie. Und was ist los? Dann sagt er, unwahrscheinlich, wir haben gerade gebetet, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, rede zu uns. Weißt du, das ist Geistesleitung. Du wirst plötzlich so abkommandiert, dass du plötzlich irgendwo hingeschickt wirst. Das ist Inspiration. Das ist diese Impulse vom Heiligen Geist zu haben. Nicht nur, oh, ich schlafe so gut. Oh, lieber Heiland, gute Nacht. Nein, wenn du vielleicht dem Heiland gute Nacht sagst, dann sagt der Heiland, steh auf und geh. Wer weiß es? Ich habe Arbeit für dich. So wie ich Paulus ausgesondert habe, so will ich dich aussondern, sagt der Herr, und senden und dich zu einem Werkzeug machen. Und plötzlich bist du ein Delegierter Gottes, ein Abgeordneter Gottes. Der Herr schickt mich. Und ich sage dir, das haut durch. Ich werde nie vergessen, das ist in Bretzfeld da bei Heilbronn. Ich habe ein schlechtes Auto gehabt, habe kein Geld gehabt, habe nur so billige Autos gekauft vom Flohmarkt. Und meistens, da ging der Motor aus und ich wusste, mit dem Schraubenzieher kann ich den anzünden. Mein Anlass hat nicht funktioniert richtig oder was das auch immer war. Auf jeden Fall, ich stehe und das Auto muss ein bisschen abkühlen. Und ich habe deshalb, aus diesem Grund, habe ich immer Traktate dabei gehabt. Wenn was ist, also wenn solche Pannen passieren, dass ich die Zeit sinnvoll nutze. Und das Auto bleibt mitten im Kreisverkehr stehen, kann ich nur auf die Seite schieben, muss warten, bis es abkühlt. So, und dann nehme ich die Traktate und gucke, wo, und da ist ein Haus, das ist noch nicht verputzt. Und ich denke, an dem Haus gehst du als erstes, machst den ersten Hausbesuch. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin Pastor. Ich habe nicht gesagt, dass mein Auto unten steht und nicht läuft. Ich habe gesagt, ich bin Pastor und bin gerade hier und ich möchte Ihnen was zum Lesen geben. Also die Frau macht unten auf und sie steht oben im ersten Stock im Haus und rennt weg. Ich denke, komisch, was habe ich denn da falsch gemacht? Ich sage Hallo und dann sage, kommen Sie bitte. Und dann kommen wir rauf und da war man im Rollstuhl. Verstehst, kam vom Krankenhaus nach Hause, die Diagnose, der wird bald sterben. Und die haben gebetet. Weißt du, wenn Leute beten, Gott handelt, Gott wirkt, Gott gibt Impulse und dann lässt er das Auto einfach stehen. Und dann gehe ich hin und sage, Sie brauchen keine Angst haben, Jesus ist größer und gebe dann noch was zu lesen und bet. Und der Mann hat noch gelebt, noch lang gelebt. Solange ich Pastor dort in Heilbronn war, hat er gelebt, kam sogar in meine Gottesdienste. Aber Gott benutzt solche Verlegenheiten, um Menschen zu retten. Und deshalb deine Tätigkeit ist, so ein Springer zu sein. Weißt du, was es ist so beim Fließband? Da fällt einer aus, da springst du rein und arbeitest weiter so als ob. Und dienst weiter. Das ist Bekenntnis, das ist eine Verpflichtung. Gott spannt dich ein irgendwo, gibt dir einen Auftrag, eine Aufgabe und jetzt musst du das tun. Meistens sehr unangenehme Aufgaben. Die Aufgaben, die der liebe Gott gibt, die suchst du nicht selber raus, die werden dir vor die Füße gelegt. Und deshalb sagt die Bibel auch, tu, was dir vor die Hand kommt. Oder tu, was dir vor die Füße liegt. Wir sollten da nicht rausholen, also heute machen wir das und das und das und das. Du kannst planen, es ist in Ordnung, Gott segne dich. Und es liegt ein Segen auf die Planung. Aber eigentlich das Wichtigste passiert, wenn du nicht planst. Und es begab sich, so steht es beim Heiland am Laufend. Und es begab sich. Da geht er vom Berg runter, da kommt was. Verstehst du, er ist gerade auf dem Weg irgendwo hin, da kommt jemand. Und es begab sich. So, ich muss einfach, und das ist mein Auftrag, und das ist unser Auftrag als Kinder Gottes, als Botschafter, ich muss die Probleme Gottes lösen. Der hat Probleme, der liebe Gott. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Wer will mein Botschafter sein? Wer geht in den Riss? Wer springt da rein? Viele Christen sind nicht bewusst, dass Gott auch Probleme hat. Größere Probleme als deine Probleme. Verstehst du, Gott hat Probleme. Und wir sind hier auf dieser Welt, Gottes Anliegen, Arbeiten zu erledigen. Viele Christen sind nur Egoisten. Segne mich, Herr, schütze mich, heile mich, erfülle mich. Fang an, für Gott zu arbeiten. Du kommst nicht mehr von Gott los. Bist so voll von Gott. Ich werde nie vergessen, da schrieb, weißt du, ich habe da das Buch von Werner Heukelbach gelesen und dann hat er geschrieben, ich sollte beten, am besten eine ganze Stunde. Ich sollte mit 5 Minuten anfangen, aber ich war normalerweise mit 5 Minuten schon fertig, wusste nicht, was ich beten sollte. Verstehst du, ich habe die ganze Welt durchgebetet in 5 Minuten. Dann sagte, fangen Sie an, für Gott zu arbeiten, dann haben Sie genug Gebetsstoff. Und so war es. Fang an, Traktate zu verteilen, fang an, mit Menschen zu reden, fang an, was Gutes zu tun und dann hast du mehr als nötig Gebetsstoff, dann reicht eine Stunde nicht mehr. Und am Schluss hat mir eine Stunde nicht mehr ausgereicht, weil da so viel zu beten, zum Bebeten war. Viele Christen sind nur, die denken nur an dich und haben Gott nicht verstanden. Sie glauben, dass Gott keine Probleme hat. Nein, er benutzt dich und mich, um die Probleme dieser Welt zu lösen, der Menschen, die um dich herum sind, der Mitbrüder, Mitschwestern. Da ist einer durstig, da ist einer nackt, da ist einer im Gefängnis, da ist einer krank. Er löst erst deine Probleme, wenn du seine gelöst hast. Das ist der liebe Gott. Zuerst musst du seine Probleme lösen und dann werden deine Probleme behandelt. Wir bekommen was von Gott, aber erst, wenn wir was getan haben, was gegeben haben oder was wir ihm gesagt haben, ihn bekannt haben, dann passiert was in unserem Leben. Wir bekommen wieder was zurück, so als Feedback. Wenn wir ihm was geben und weitergeben. Deshalb behalte nichts, was du hast. Gib's weiter. Deine Freude, deinen Frieden, deine Liebe. Weißt du, das ist nicht viel, was du hast. Ein Wort der Ermutigung. Gib einfach weiter. Wir sind Lichter in dieser Welt. Wir sind Lichter in dieser Welt. Gib weiter das, was Gott dir gab. Und wenn du das weitergibst, was er dir gegeben hat, kriegst du neue Ladung. Wieder nachgeschubt. Gott, weißt du, da kommt ein Nachschub. Gott arbeitet just in time. Weißt du, du hast weggegeben, kommt wieder was Neues. Das, was du gerade brauchst. Wir sind göttliche Läufer, seine Boten, Botschafter an Christi Stadt. Überbringe eine gute Nachricht und erzähle gute Nachrichten und keine dummen Nachrichten. Ich bin manchmal traurig und schockiert über Kinder Gottes, was sie für Blödsinn alles verzapfen. Verstehst du, die reden so viel Negatives und das kommt alles wieder zu dir zurück. Was du redest, das kommt alles zurück. Ob gut oder schlecht, beides kommt zurück. Du bist Gottes Informationsträger, erzähl von der Liebe Gottes, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Treue, von seiner Größe, von seiner Fürsorge, was er alles ist. Wir haben der Welt so viel zu sagen und zu geben. Wir haben etwas, was die Welt braucht und da ist die Welt dessen nicht bewusst. Jedes Kind Gottes hat eine Botschaft. Und zwar jeder hat eine andere Botschaft. Und du bist ein Botschafter für deine Umgebung, da wo du lebst. Gott gibt dir Impulse, bist sein Geheimnisträger. Und jetzt musst du herausfinden, was habe ich? Was hat Gott mir gegeben? Was kann ich? Und da geh hin und fang an, was zu tun. In dem, was Gott dir gegeben hat. Erwecke die Gabe, dein Talent, dein Pfund. Wenn du das Geheimnis preisgibst, was er dir gegeben hat, der Person, der Seele, dann wirst du sehen, was für ein Feedback zurückkommt. Aber du musst selber herausfinden, wer kriegt das? Wenn Gott dir etwas gab, eine Inspiration, eine Eingebung, einen Impuls, musst du gucken, wo bringe ich das unter? Wir sollen die Perle nicht vor die Säue werfen, steht in der Bibel. Und wir müssen jetzt die richtigen Leute finden. Wem gebe ich diesen Impuls weiter? Ich sollte meine Zeugen sein, aber ich werde nicht allen Leuten erzählen, was Jesus für mich ist. Die meisten verstehen es nicht. Aber Gott muss mir zeigen, wo sind die offenen Leute? Wo sind die bereiten Leute? Wo sind die hungrigen Leute? Wo sind die bedürftigen Leute? Zeugen, das ist was Wunderbares, aber du musst die richtigen Leute finden. Und deshalb brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes, um das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Es wird euch gegeben werden. Wenn Gott uns inspiriert, Eindrücke und Impulse gibt, müssen wir zuerst mal selber verarbeiten. Nicht jeden Traum gleich erzählen. Du, zu mir kommen Leute und sagen, gute Nacht. Sage ich den Leuten, gute Nacht. Weißt du, Pastor, ich habe von dir geträumt. Puh, lieb und nett, dass du von mir träumst, aber diese Träume kannst du dir sparen. Ich habe nichts davon. Das sind für dich. Du sollst vielleicht dem Pastor gehorchen. Und das tun, was der Pastor predigt. Deshalb träumst du vom Pastor, der in dein Gewissen hineinredet. Verstehst du? Ich habe von dir geträumt. Vergiss es. Zuerst musst du das verarbeiten. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Gott dir einen Impuls gibt. Wenn Gott dir etwas sagt, sag's ihm. Verstehst du, wenn du von einer Botschaft bekommst, ich werde nie vergessen, ich war junger Pastor, war sehr aktiv, super aktiv für den Herrn Jesus Christus, war die ganze Woche ausgefüllt mit Freimission und Gottesdienste, Gebetsstunde, Jugendstunde, ach. Und dann kommt mein Bruder Otto, ein alter Bruder, so an die 80, und da sagt der Bruder Matthäus, kann ich dir was sagen? Da sage ich, sag's, was denn? Du, der Herr hat zu mir gesprochen. Dann sage ich, was hat er gesagt? Das kann ich nicht sagen. Und dann fangen an, Tränen zu kullern. Sage ich, Otto, sag, was du sagen sollst. Dann hat er zu mir eine Botschaft gebracht. Das war nur ein Satz. Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und ich wusste ganz genau, das war von Gott. Ich habe ihm die Hand gegeben, also danke. Ich werde es beherzen. Habe die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Und Zeit genommen für das Wesentliche. Aber weißt du, das ist, wenn Gott dir etwas gibt, zuerst verarbeitest du, da trägst du, da wirst du schwanger damit. Verstehst du das? Du kriegst Bauchschmerzen. Dann fangen an, die Tränen zu laufen. Aber das geht von Herzen und das kommt zu Herzen. Das ist ganz was anderes. Deshalb, wenn Gott dir irgendeinen Impuls, einen Eindruck gibt, das musst du zuerst mal verdauen. Und es muss ein Teil von dir werden. Vielleicht bist du selber der Mann, der sich zerarbeitet in der Menge seiner Wege. Weißt du, zuerst wirst du selbstkritisch mit dir selber. Viele plappern viel zu schnell, ohne zu überlegen. Erzählen sie, geben sie Zeugnis, heute Nacht habe ich geträumt. Das ist Unsinn. Oder ich habe die und die Erscheinung und die und die Offenbarung gehabt. Nicht alles, was du weißt, musst du auch gleich weitersagen. Oder weitergeben und gleich durchgeben, gleich ans Telefon gehen und weiterleiten. Hör auf. Eine göttliche Botschaft musst du erstmal übersetzt werden. Eine göttliche Botschaft musst du erstmal verständlich gemacht werden, entschlüsselt werden. Weißt du, Luther hat nicht die Bibel übersetzt. Auch wenn da drin steht, Martin-Luther-Übersetzung, Luther hat die Bibel verdeutscht. Der hat die Bibel nicht übersetzt. Der hat die Bibel übersetzt, aber für die Deutschen germanisiert hat er die Bibel verdeutscht. Denn, weißt du, der hat gesagt, das geht's nicht. Die Leute hier in Germanien, in Deutschland, die haben noch nie eine Palme gesehen. Aber dann schreibt er, der Gerechte ist wie ein Eichenbaum. Und ich weiß von Wycliffe Bibelübersetzer in Südamerika, da müssen sie übersetzen, ich bin das Brot des Lebens. Und sie sagen, die Leute essen kein Brot. Und dann mussten sie sich überlegen, wir müssen die Bibel nicht nur übersetzen, wir müssen sie auch verdeutschen. In Berlinerisch. Und die Leute dort in Südamerika, die essen kein Brot. Und dann gehen die wirklich Übersetzer und fragen, ja, was isst ihr morgens, mittags, abends? Und wenn ihr Hunger habt? Banane. Und weißt du, die Stelle steht bei denen in ihrer Bibel, ich bin die Banane des Lebens. Wer von dieser Banane essen wird, der wird nimmer mehr hungern. Das heißt, verdeutschen. Und das ist so wichtig, das muss durch deinen Fleischwolf gegangen sein. Oder es gibt so viele andere Stellen. Ich könnte euch da gerade von dem Begriff Bibel übersetzen. Manche Leute haben noch nie Schnee gesehen. Wie sollst du Schnee beschreiben? Weiß, wie Schnee wird mein Herz und so weiter. Dann haben sie da weiß wie Wolle geschrieben. Das Wort muss richtig geteilt werden. Göttliche Impulse müssen richtig erklärt, zuerst mal selber richtig verstanden werden und dann richtig weitergegeben werden. Und Wort Gottes wird immer in Knechtsgestalt sein. Wenn ich die Bibel lese, der Prophet Amos, der hat keine 700 Worte zusammengekriegt. Verstehst du? Das ist so sein Evangelium. Und jetzt den Prophet Jesaja. Puh, das ist ein sowas wie Goethe. Tausende von Worte. Er konnte sie ganz anders ausdrücken. Und Gott gebraucht unsere Ausdrucksweise, unsere Fähigkeit, um das wieder weiterzugeben. Deshalb, das Wort Gottes bleibt und ist immer in Knechtsgestalt. Diese Impulse, die Gott uns gibt, es geht durch mich. Das Wort Gottes muss richtig dosiert, in Scheiben geschnitten, so eine Salamitechnik, weitergegeben werden. Nicht alles auf einmal. Manche Leute denken, ich muss das ganze Evangelium auf einmal bringen. Nein, Stück für Stück, heute das, morgen das. Weißt du, wir werden manchmal ungeduldig, wir möchten alles auf einmal sagen. Aber du stößt mehr die Leute vom Kopf, wenn du alles auf einmal sagst. Appetit wecken. Ich glaube, meine Mutter hat das gesagt, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat es gesagt. Man soll aufhören mit dem Essen, wenn es am besten schmeckt. Da soll man aufhören. Da hast du noch Appetit. Medikamente sind Gifte. Eigentlich jede Tablette, jedes Medikament, das du schluckst und so weiter, ist Gift. Aber das ist dosiert. Medikamente sind dosiert und deshalb wirken sie Gesundheit. Wort Gottes dosiert, wirkt Gesundheit. Ansonsten schlägst du jemanden tot damit. So ist auch mit falsch verstandenen Bibelsprüche, göttlichen Impulse, wenn wir es nicht richtig verarbeiten, nicht richtig dosieren, oh, der Herr ist groß, dann kommst du in eine Klapsmühle. Da kannst du dich austoben nachher. Entschuldigung, aber so ist es. Wir blamieren Gott, wenn wir einfach nicht richtig arbeiten und nicht richtig umgehen mit dem Wort Gottes. Gott ist ein verständlicher Gott und will verstanden werden von dir, von mir. Und zwar zuerst mal individuell, ganz persönlich. Und erst wenn du Gott verstanden hast, seine Sprache vernommen hast und was er sagt, seine Gangart erkannt hast und so weiter und du siehst, so arbeitet Gott. Ach ja, das ist ja so. Mhm. Gott sucht seine Leute raus, nicht die einfach nur rennen und was tun. Geschwister, lasst uns aufhören, nur religiöse Fanatiker zu sein, rennen und, obwohl Gott nicht gesandt hat, nichts gesagt hat. Es gibt so viele Unwissende, die mehr Schaden anrichten als Nutzen. Weißt du, vor allem gerade okkult belastete Menschen, die können Gott nicht dienen, die müssen zuerst mal entgiftet werden. Sonst sind sie wie die Salafisten, die hauen den Leuten die Köpfe ab. Sie versuchen dann in fremder Rüstung. Nein, wir müssen zuerst mal frei werden von dem ganzen negativen Zeug der Spiritisten, der Okkultisten, der Satanisten und der ganzen Spinner, Irrlehrer und so weiter. Sonst bringen wir fremdes Feuer und dann vermischen wir und wissen nicht mehr, war das vom Herrn oder ist das von mir, von meinem Fleisch, wer ist das? Geschwister, es ist so wichtig, dass wir herausfinden, es ist vom Herrn, es ist nicht von uns. Sonst am Schluss kostet es sogar unser Leben. Denk nur an diese zwei Söhne Aarons. Die haben gedacht, ach was, Gott nimmt nicht so ernst. Feuer bleibt Feuer. Aber Gott weiß ganz genau, wo das Feuer entzündet wurde, von wem das entzündet wurde. Wir müssen also genau auf die Impulse achten von Gott oder vom Satan oder von mir selbst oder von Menschen. Wo kommen diese ganzen Impulse her? Grundsätzlich, Gott will jeden Gläubigen benutzen, aber zuerst muss er in Ordnung mit Gott sein. Und klar Tisch machen vor dem Herrn. In der göttlichen Ordnung eingeordnet sein, seinen Platz finden. Er muss zuerst in der Schule Gottes gewesen sein, vom Heiligen Geist belehrt worden sein, zuerst mal in der Stille sich bewähren. Du, das ist interessant. Elia, Moses, die wurden alle in die Wüste geschickt. Die mussten sich bewähren zuerst einmal. Und dann erst, Jesus, sogar in der Wüste. Gott bildet und schult seine Leute selbst. Ich denke nur an den Apostel Paulus. Weißt du, der Apostel Paulus ist nicht gleich losmarschiert. Der hat Probleme gekriegt zuerst, als er losmarschiert ist in Damaskus. Und er bewies den Juden, dass Jesus Christus der Messias ist. Den wollten sie lynchen. Lies mal diese Geschichte von Paulus. 1. Korinther 2, Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, die wie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Wir müssen anfangen, die Dinge für geistliche Menschen zu deuten. Wenn Gott etwas gibt, gibt er nicht für die Ungeistlichen. Gott gibt es für die Geistlichen, für die Gläubigen. Wenn du von Gott was bekommst, bekommst du für deinen Bruder, deine Schwester, die jetzt Hilfe braucht. Du bist ja so ein Wegweiser. Grundsätzlich, also, weißt du, die Bibel sagt, ein Neuling, erlaube nicht, dass ein Neuling lehrt. Das heißt Neubekehrter. Der soll sich zuerst mal bewähren, mal hinten sitzen und zuhören. Nur heile, wiederhergestellte Menschen können Gott richtig dienen. Wenn du verletzt bist, wirst du die Verletzung wieder weitergeben. Deine Verletzung musst du erst ausheilen. Und das ist die Wiederherstellung. Und eine Wiederherstellung eines Menschen braucht seine Zeit. Es geht nicht über Nacht. Lasst euch diese Illusion nicht einreden. Verstehst? Das braucht seine Zeit. Gott muss erst mal an uns arbeiten und kneten und modellieren und ein Gefäß aus seiner Ehre, aus unserem Leben machen. Ich denke nur an Paulus. Die Wiederherstellung bei Paulus. Zuerst muss er nach Tarsus, bei Nacht und Nebel. Wird nach Tarsus geschickt. Zu Hause bewährst dich, Bruder. Zu Hause. Bei deinem Vater. Da machst du Zelte oder was der auch immer macht. Und dann diese 3 Jahre in der Wüste Arabiens. Irgendwo in einem Kloster. Und dann ist er mit anderen Brüdern in Antiochien zusammen und dient zusammen, so im Quartett. Es vergehen 14 Jahre, so beschreibt er wenigstens. Weißt du, bis von dem Augenblick, wo er im Himmel entrückt ist, unaussprechende Dinge sieht, bis er auf der Straße steht und dann predigt irgendwo in Mazedonien, vergehen Jahre, Jahrzehnte. Göttliche Impulse bekommt man, aber man redet nicht gleich davon. Weißt du, 2. Korinther 12, Vers 2. Ich kenne einen Menschen in Christus, er ist ja selber. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen. Und dann weiter. Ich weiß nicht, ob er oder außer oder im Leib war, ist mir egal auch jetzt. Ich weiß auch nicht, Gott weiß alle Dinge. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 14 Jahre danach erzählt er, beschreibt er. Galater Kapitel 1, Vers 12. Und bis 24 ist diese Geschichte nochmals aufgearbeitet, von seiner Sicht noch einmal schriftlich. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung von Jesus Christus. 14 Jahre. Wer Gott dienen will, muss zuerst mal von Gott berufen werden, von Gott ausgebildet werden, braucht die Impulse Gottes. Weißt du, sonst kopiert er andere. Und Gott will nicht, dass du andere kopierst. Gott hat dich als ein Original geschaffen. Wer Gott dienen will, der muss mit seinem alten Leben zuerst mal abschließen. Sonst übernimmt er das Alte oder das, wo er woanders gelernt hat, sein Pharisäertum. Und du siehst, Paulus ist kein Pharisäer mehr, als er dann her unterwegs ist. Der hat seinen ganzen Judaismus, sein Pharisäertum, alles zu Hause gelassen. Weißt du, das ist echte Bekehrung und Umkehr. Und dann heißt es weiter, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen unserer Väter. Weißt du, er bekommt göttliche Impulse, Anschlüsse und Gottes Führung und dann wird er vorbereitet, das alles lässt er zurück. Ich achte alles für Kot. Siehst du, da bildet sich nicht mal ein, ich habe studiert beim Gamaliel. Mein Diplom dort gemacht. Göttliche Impulse müssen richtig eingeordnet werden, richtig verstanden werden. Und ihr wisst ja, was früher alles war. Weißt du, es gibt ein Eins und ein Jetzt. Es muss also die richtige Zeit kommen, bis wir Gott dienen. Du hast Impulse, du kochst. Was glaubst du, wie der Elia am Bach dort gekocht hat? Bei der Witwe. Wie dir, oh, wann kommt die Stunde, wann darf ich gehen? Wann erlaubt mir Gott, wann gibt er grünes Licht? Oder Moses. Wann darf ich mein Volk befreien und aus Ägypten führen? 40 Jahre vergehen. Und dann heißt es weiter. Als aber Gott gefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert hat, durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn in mir offenbare, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte, ohne den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Du siehst es. Besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Soll ich das so sagen? Soll ich das so sagen? Soll ich das so tun? Soll ich das so tun? Besprach mich nicht mit Blut und Fleisch und Blut. Ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Und ich zog nach Arabien, in der Wüste Arabien und kehrte dann wieder zurück nach Damaskus. So fängt Gott an zu arbeiten. Danach, 3 Jahre später, kam ich erst nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, also Petrus. Und blieb 15 Tage bei ihm. Erst nachdem Gott zu einem geredet hat. Bruder, was denkst du? Gott hat mir das und das gezeigt. Wie beurteilst du? Weißt du, wenn Gott dir einen Impuls gibt, dann wirst du dich mit deinen Brüdern und Schwestern besprechen und fragen, was haltet ihr davon, was Gott mir gezeigt hat? Wie nehmt ihr das an? Weißt du, es ist nicht nur einfach, Gott hat mir gezeigt und ich werde diesen Weg gehen, ob ihr das wollt oder nicht. Vergiss, das ist vom Teufel. Du musst erst mit meinen Brüdern. Und da lese ich weiter. Und von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, Denn Bruder des Herrn Jesus, da hat eine Menge zu erzählen gehabt. Was ich euch schreibe, siehe, Gott weiß es und ich lüge nicht. Und dann kam ich in die Länder von Syrien und Cilizien. Ich war aber dort unbekannt in Judäa, den christlichen Gemeinden. Sie hatten nur damals gehört, der früher sie verfolgte, jetzt predigt er das Evangelium und sie priesen Gott. Weißt du, die Gemeinde steht hinter ihm und segnet ihn und sie priesen einfach Gott. Der einzige Gemeinde verfolgte, der predigt jetzt von Jesus. das, was man mit Gott erlebt und erlebt hat, muss irgendwo eingeordnet werden, muss irgendwo verstanden werden und dann muss es abgelegt werden. Abgeheftet. Um weitere neue göttliche Impulse zu bekommen, Gott baut auf. Weißt du, ich will meine Gemeinde bauen, sagt der Herr. Er arbeitet sehr systematisch, unser Herr Jesus Christus. So wie die Pflanze, zuerst kommt der Same, wird in die Erde gesteckt, dann kommt der Keimling, dann kommt der Stängel, dann kommt die Blüte und dann kommt erst der Weizen. Der Weizen muss dann reifen. Verstehst du, das geht nicht so Schlag auf Schlag. Gott überspringt nichts. Gott arbeitet systematisch, Geschwister. Wenn Gott Impulse gibt, dann fängt er an und geht Stück für Stück weiter. Und er soll immer einen Fortschritt geben. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und es geht ja nicht irgendwie, dass du etwas tust, sondern Gott will dein, mein, unser Leben vollenden. Jesus rettet uns nicht nur, er bringt uns auch ans Ziel, jeden Einzelnen individuell. Er sorgt, dass wir das Ziel erreichen. Deshalb hat er auch den Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist vollendet das Werk Gottes. Gott will deine Wiederherstellung und deine Vollendung. Wiederherstellung ist eine Sache, das ist, was früher war. Und die Vollendung ist, was noch wird. Gott will keine halben Sachen. Gott will, dass deine Erlösung vollkommen ist, deine Heilung vollkommen ist, deine Befreiung vollkommen ist, dein Sieg, dein Durchbruch. Weißt du, du bist auf Vollendung angelegt. So richtig erwachsen, mündig und stark. Gott hat sich viel vorgenommen, als er dich da erwählt hat. Stell mal vor, Vollendung, deine Vollendung ist das Ziel Gottes. Du sollst ein geistliches Profil entwickeln, anderen ein Vorbild sein, ein Musterschüler, dass die anderen sagen, guckt, dass der Herr und die Engel sagen, guckt euch den mal an, wie der das macht. Wir sind die Reklame Gottes in dieser Welt, die Botschafter, das Aushängeschild Gottes. Und die Menschen sollen sehen, was Gott kann und wie Gott ist und wie Gott einen durchträgt. Weißt du, Gott erlaubt Dinge, dass du die Hölle durchmachst, aber Gott trägt dich durch die Hölle durch. Du bist hier, um den Plan Gottes zu entwickeln, so wie eine Raupe. Weißt du, du bist nicht hier, um auf den Bauch zu kriechen und Erde zu fressen oder Kohl zu fressen. Du bist hier, ein Schmetterling zu werden. Das ist Gottes Plan, das ist die Veranlagung, die Gott in dir hineingelegt hat. Du sollst in einer anderen Dimension weiterleben. Versteh den Willen Gottes. Du sollst ausreifen, deine Frucht soll ausreifen. Deine geistliche Frucht, innere Frucht. Du sollst zuerst mal dein Leben bewältigen, was du bisher warst, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Glauben. Das legst du jetzt alles zu Akten und jetzt fängst du an mit Christus. Ein neues Leben. Und wir werden mit Christus kommen und mit Christus auf den Wolken regieren. Weißt du, du fliegst plötzlich, du wirst getragen von einer himmlischen Wolke, von der Wolke der Herrlichkeit. Gott will, dass du deine Hindernisse überwindest. Wir haben Hindernisse in der ganzen Menge, aber das sind die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Gott will, dass wir lernen, das Leben auf einer anderen Ebene und dann müssen wir in die Wüste Arabiens. Damit wir auf einem neuen Level, auf einer neuen Höhe, geistliche Höhe hinkommen. Gott will, dass du aus dem Tal rauskommst. Und Gott will nicht, dass du in einem Tal deine Hütte baust. Nein, du sollst in der Hütte, im Tal keine Hütte bauen, heißt es einmal in der Bibel. Du sollst nicht kriechen wie eine Raupe. Weißt du, Gott will, dass du ein neues Leben entwickelst, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist. Er will, dass du erlöst bist. Deshalb gibt er diese Impulse. Und erkenne, was hat Gott mit mir vor? Nicht, dass ich Weltmissionar werde. Du sollst Kind Gottes werden. Ein echtes, braves, liebes, nettes Kind Gottes. Und gegen den keine Waffe, die geschmiedet wird, was ausrichten kann. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann wird er es auch ausführen. Der schafft es. Bei Menschen ist es unmöglich. Wer kann selig werden? Bei Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Halleluja. So, fang an, mit Gott mitzugehen, seinen Willen zu bejahen. Ja, Herr, ich bleibe still. Ich bleibe hier so still, bis du mir sagst, jetzt geh zu der Witwe. Und wenn ich dann bei der Witwe bin, dann werde ich warten auf die Stunde, bis du sagst, geh zu Ahab und zeig dich. Und ich werde nur warten auf deine Stunde. Schau doch das Leben des Josefs an, noch ganz schnell. Gott gab ihm einen Traum, Gott sorgte dafür, dass der Traum in Erfüllung geht. Bevor Josef mit seinem Leben aufwärts ging, ging zuerst mal abwärts. Und das ist Wiederherstellung. Bevor in deinem Leben aufwärts geht, ich sage dir im Namen Jesu Christi, ob du das glaubst oder nicht, wird zuerst mal abwärts gehen. Du wirst in die Pfanne gehauen, gebraten, geschmort, über den Tisch gezogen, was auch immer ist. In seinem Leben geschah so viel Böses im Leben Josefs. Er musste so viel Negatives mitmachen und durchmachen. Gläubige sind nicht immun gegen Anfechtungen, gegen Krankheit, gegen Kummer, gegen Unglück, gegen Verfolgung. Weißt du, sie durchleiden alles genau das Gleiche wie andere Menschen auch. Aber sie werden von Gott getragen. Gott benutzt diese Plagen zu deiner Erziehung. Du wirst vergessen. Ein Jahr sitze ich schon im Knast. Verstehst du, das war Josef. Und der Bäcker hat mir nichts, der hat nicht erzählt und gesagt, du, da sitzt ein Prophet unten im Keller. Nix. Wäre unser Leben nur eitel Sonnenschein und nur Sonne, nur wunderbare blaue Himmel, weißt du, was dein Leben wäre? Eine Wüste. Wenn es nur immer Sonnenschein wäre. Da würde alles verbrennen. Aber Gott, Lob und Dank, Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart keine Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt worden sind, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Aber zuerst, puh, mein Gott. Herr, ich glaube, hilft meinem Unglauben. In allem hat Gott einen Plan, ein Ziel für dich und mich. Der Herr lässt dem Satan gewisse Leinenlänge. Verstehst du? Als junger Christ habe ich das Buch von Bunyan, Pilgerreise, gelesen. Und da sind Bilder drin. Also zu meiner Zeit war es, ich weiß nicht, ob es heute noch auch Bilder drin sind, aber als ich das Buch hatte, gab es Bilder. Da ist der Löwe. Der Löwe geht auf den Gläubigen zu, aber der Löwe wird so an der Leine gehalten, dass er gerade noch an dem Mann riechen kann, aber kann nichts antun. Und so ist auch der Satan. Der Satan ist nur an der Leine. Der riecht dich, aber der kann dir nichts tun. Der kann brüllen, aber der kann dich nicht angreifen. Der Herr hält ihn kurz. So, der Herr hält ihn kurz. Seine Kraft ist begrenzt. Im Leben der Kinder Gottes geschieht nichts zufällig. Weißt du, sag nicht, das ist Zufall, Schicksal. Nein. Oder Glück. Vergiss beides. Alles drei taugt nichts. Glück, Schicksal und Zufall. Weißt du, das sind Zulassungen Gottes. Vorsehungen sind das. Weißt du, in Wirklichkeit ist eine göttliche Masche. Verstehst du, im göttlichen Gewebe. Du wirst erst hinterher merken, das ist, was der Herr so zusammengeknotet hat. Und weh dem Übeltäter. Ich denke nur an die Brüder Jesu, was die alles durchmachen mussten. Die mussten auf die Knie rutschen vor dem Josef. Verstehst du? Weil sie vorher die Sünde nicht erkannten und die mussten diesen Weg gehen. Also die Sünden müssen aufgearbeitet werden, bevor Gott einen braucht, bevor Gott segnet. Auch die Brüder Josefs mussten diesen Weg gehen, der Wiederherstellung, und dann konnten sie nach Ägypten kommen und das kriegen das beste Land. Werden gemachte Leute. Gott ehrt, die ihn ehren. Das ist ein Lebensgesetz. 1. Samuel 2, Vers 30. Die mich ehren, werde ich auch ehren, spricht der Herr. So, erfahre diese Gnade Gottes. Gott hat einen Ausweg für dein Leben. Gott hat Hoffnung für dich. Diese Impulse, die du von Gott bekommst, verarbeite sie richtig zuerst mal für dich selber. Denk Tag und Nacht, was bedeutet das? Was hat der Herr mir zu sagen? Und dann merkst du plötzlich, der Herr hat seine Hand mit im Spiel. Der Herr wirkt da. So, wie ein roter Faden sehen wir im Leben Josefs. Und der Herr war mit ihm. Egal, was er tat, egal, wo er hinkam, der Herr war mit ihm. Und später muss der Potiphar und seine Frau sich vor ihm schön verbücken und den Kelch hinreichen und ihn gar nicht in die Augen gucken. So hat Gott ihn wiederhergestellt. Aus dem Knast auf dem Thron. Und das muss für die Frau Potiphar sehr peinlich gewesen sein. So, sie bücken und hier, Majestät, ist der Becher. Der Herr war mit ihm. Weißt du, was das heißt? Josef und alle anderen lebten in der Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes bewahrt einen vor der Sünde. Die Gegenwart Gottes gibt Kraft im Gefängnis. Die Gegenwart Gottes gibt Kraft zum Durchhalten. Herr, du hast es mir gezeigt und ich schaffe es. Der Josef verlor lieber seinen Mantel und sein buntes Kleid, aber dafür bekam er die Krone. Das ist das Geheimnis des Lebens im Josefs. Gott steht bei einem, ob jetzt Gutes oder Schlechtes passiert. Weißt du, diese Impulse, wir denken immer nur Segnungen, offener Himmel, Tauben. Nein, aber die Heuschrecken gehören auch dazu. Auch die Heuschrecken. Verstehst du? Weißt du, wir werden oft als Kinder Gottes und fragen uns, warum, lieber Gott, warum werde ich so ungerecht behandelt? Ich weiß nicht, ob du dich schon gefragt hast, aber weißt du, du fragst dich, Da in der Welt wäre ich bloß kein Christ geworden. In der Welt geht es viel besser den Menschen. Du verstehst vieles nicht. Aber der Herr gibt dir Kraft, diesen schweren Weg zu gehen. Wer seinen Gott kennt, der wartet nicht, bis bessere Umstände kommen oder bessere Zustände kommen und bessere Zeiten kommen. Der tut für Gott das, was er gerade tun kann, was ihm möglich ist. Nützt seine Möglichkeiten. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Ganz einfach. Umstände sind nie und werden nie ideal sein für dich und für mich. Wir sollen tun, was Gott uns gezeigt hat. Jetzt ist Saatzeit, jetzt wird gesät, egal wie der Himmel ausschaut. Josef war im Gefängnis, ist bemüht, anderen zu dienen, anderen ein Segen zu sein. So, er diente mit dem, was er hatte. Weißt du, das ist diesen Impuls. Der hat nur einen Traum gehabt. Aber diesen Impuls umzusetzen, das braucht Jahre, Jahrzehnte. Und der Gerechte weiß, zur bestimmten Zeit, Galater 6, Vers 9, zur gewissen Zeit, zu der festgelegten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht müde werden, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht resignieren. Zur gegebenen Zeit, zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Einige Dinge dauern seine Zeit, haben seine Zeit. Weißt du, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalt antun, die reißen es an sich. Steht in der Bibel über Johannes den Täufer. Wenn du Gott dienst, hoffe nicht auf schnelle Ergebnisse. Hoffe nicht auf schnelle Ergebnisse. Verstehst du? Da vergehen Jahre von Saat bis zur Ernte. Da vergehen Jahrzehnte oft bei Josef. Wenn du Gott dienst, warte nicht auf schnelle Ergebnisse. Gott ist müde, mal langsam, aber trefflich fein. Es vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis Gott für das erlittene Unrecht in deinem Leben sich rächt und die Jakobssöhne nach Ägypten bringt. Kommt her, kommt her. Das ist, die müssen. Die haben keine andere Wahl. Im zweiten Jahr ist die Hungersnot noch größer als im ersten Jahr. Und Gott sorgt dafür. Stell dir vor, 7 Jahre waren vorgesehen. Im 7. Jahr wären sie gar nicht mehr am Leben gewesen. Die kommen schon im 2. Jahr gerannt. Weißt du, Gott sorgt, aber es vergehen manchmal Jahre. Du bittest, du hast Gott anheimgestellt, Gott die Sache übergeben, Gott die Sache anvertraut, aber es ist nichts passiert. Gott wird alles wieder gut machen. Glaub mir das. In deiner Familie, in deinem Beruf, in dem, was dir geraubt worden ist, wo man dich enteignet hat. Achte auf die göttliche Fügung in deinem Leben, auf diese Impulse. Der Weg des Segens oder zum Segen geht über die Anerkennung unserer Schuld. Herr, ich bin auch nicht der Beste und der Heiligste. Herr, ich habe auch versagt, aber du wirst wieder gut machen, lieber Gott. Und es vergehen manchmal Jahre. Die Brüder Josefs hätten sich nicht geträumt, dass es so kommt, aber es kam so durch schwere Prüfungen. Jeder Mensch muss durch Prüfungen gehen, gläubig oder ungläubig. Ich war da an dem Tag, an dem Gottesdienst, wo ich über die Gläubige und Ungläubige spreche, was ist der Unterschied? Die müssen alle Prüfungen bestehen. Gott testet alle bis auf Herz und Nieren, bis sie Gott Recht geben. Und alle müssen sie beugen und alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. So, Gott hat veranlasst und er sorgt dafür, dass du erzogen wirst, anständig erzogen wirst. Die meisten sind gar nicht erzogen, die kommen aus dem Untergrund. Ja, tut mir leid, aber sind sozial nicht gesellschaftsfähig, geistlich nicht fähig. Du kannst noch so gebildet sein, kannst sogar aus dem königlichen Haus stammen. Du musst trotzdem vom Heiligen Geist erzogen werden, damit du als König und Priester eines Tages residierst. Du willst wissen, wie Gott an einem arbeitet, wie er einen heiligt und gestaltet, wie er an einem wirkt. Weißt du, der benutzt immer andere Menschen, um dir die Augen zu öffnen. Andere Menschen benutzt er, und meistens die Schlimmsten, nicht die Heiligsten, die Gemeinsten. Die stellt er an deine Seite, die treten auf deine Hühneraugen. Gott benutzt Gegensätze und Kontraste und Unterschiede, und jemand steht an deiner Seite und so weiter. Am meisten prägt er uns durch das, was uns am stärksten verletzt, Impulse Gottestätiger. Weißt du, nicht nur Halleluja, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen alle Zeit Lob und Dank. Nein, nein, nein. Gott prägt uns durch Verletzungen. Gott prägt uns durch Dinge, die uns zu schaffen machen, die wir nicht schlucken können. Gott prägt uns durch Dinge, was uns nicht loslässt. Ständig habe ich so einen Klotz am Bein. Weißt du nicht? Kennst nicht sowas? Weißt nicht, wovon ich spreche? Weißt du, ständig werde ich verfolgt. Und das ist, wie Gott uns prägt, durch Dinge, die uns unter die Haut gehen. die uns schockieren. Durch diese Dinge prägt Gott. Und dann sagt der Kind, sei getrost und sei ruhig und verliere nicht den Mut, werf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Wir reden über göttliche Impulse, wie Gott unser Leben beeinflusst oder lenkt und prägt. Du wirst geschockt sein. Weißt du, erst verletzt er dich und dann verbindet er dich und dann heilt er. So steht es in der Bibel auf jeden Fall. Er prägt uns durch Wunden. Er prägt uns durch Dinge, die in unserem Leben Spuren zurücklassen. So ein Kratzer. Ein verletztes Gefühl. Er prägt uns nicht nur durch flüchtige so Stimmungen und Wandlungen. Nein, er prägt uns meistens, was so unabsichtlich passiert. Hat er sich nichts gedacht dabei? Doch, der Herr hat sich was gedacht. Der andere, manchmal verletzen dich Leute und du sagst, hat er sich nichts dabei gedacht? Der weiß gar nicht, dass er dich verletzt hat. Aber er hat dich zutiefst verletzt. Nicht versehentlich, sondern es geschah im Willen Gottes. Ich habe ihn geboten, den einen da, der David mit Dreck beschmeißt nach der Schlacht. Weißt du, reicht schon, wenn er von seinem Sohn Absalom verfolgt wird. Gott meint es gut mit dir, glaub mir das. Er lässt in unserem Leben Dinge geschehen, an die wir gar nicht gedacht hätten. Gott stärkt in allem. Weißt du, es begibt sich in deinem Leben so viel. Diese Impulse, was du bekommst, diese Begebenheiten, diese Einbrüche in deinem Leben, die erschüttern dich. Und Gott will dich nur entwöhnen von diesen Sachen. Ganz schön entwöhnen, dass du sie nicht mehr brauchst. Noch ganz schnell, weißt du, der Jakob war so ein Betrüger, so ein Schwindler. Da wird er zum Labern geschickt, der war noch schlimmer als der Jakob. Und da wird er geschliffen und gefeilt. Und da betrügen sie sich gegenseitig 21 Jahre lang. Weißt du, Gott weiß, welche Schule, welcher Lehrer für dich vorgesehen ist. Er arbeitet und er prägt uns durch Druck. Durch Druck. Je abstrakter, je komischer einer ist, je unsympathischer, desto mehr prägt er uns. Desto mehr göttliche Impulse kommen rüber. Du sagst, nein, lieber Gott, nimm diese Leute weg von mir. Nein, da kriegst du noch ein paar andere dazu als Zugabe. Deine Spiegelbilder, dein Gegenüber, das sind deine Formgeber. Deine Nachbarn und Nächster, die sind die Schmiedhämmer, die auf die drauf reinschlagen. Und dann sagt der Herr, liebe deine Feinde. Weißt du, die meinen es gut mit dir. Dein Freund wird dir nie die Wahrheit sagen. Aber dein Widersacher sagt dir knallhart die Wahrheit auf den Kopf. Der ist ehrlich. Weißt du, du verdankst deinen Provokateuren, deinen Scharfmachern, deinen Leuten, die Unruhe dir geben, dich Unruhe stiften, die beleben dein Inneres mehr als du denkst. Deine Konkurrenz belebt das Geschäft. Göttliche Impulse bekommst du durch Gegenteiligkeit, durch Widerspruch. Kommst auf neue Ideen und sagst, Mensch, da muss ich aufpassen. Der sitzt da am Wegesrand und guckt, wo ich hingehe und was ich mache. Widerstand macht dich stark. Behinderung macht dich beweglich. Göttliche Impulse sind Anstöße, Auslöser, die einen tieferen Sinn in deinem Leben geben. Göttliche Impulse sind Anregungen. Meistens sind es Aufregungen. Aber es sind Anregungen, dass du weiter nachdenkst. Was ist das jetzt, Herr? Der Weg nach oben geht durch die Tiefe. Immer tiefer, tiefer, tiefer. Das ist das Leben. Lies Philipper Kapitel 2, Vers 5. Das war bei Jesus so. Das geht bei uns so. Geht's runter. Wir gehen durch die Tiefsten des Meeres, durch den Abgrund, den ganzen Abschaum. Gottes Weg führt durch Probleme. Und das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Und wir werden gefestigt, gegründet in Gott. Herr, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Das ist nachher diese Entscheidung, die darauf kommt. Achte auf die Impulse Gottes in deinem Leben und reagiere richtig. Ärger dich nicht, schmeiß nicht alles hin, lauf nicht weg. Achte auf die Impulse Gottes und bete nicht. Lieber Gott, nimm die Leute weg. Du sollst lieber beten und du wirst schneller dein Problem lösen, wenn du betest. Lieber Gott, schick noch ein paar Leute von dieser Sorte und dann bin ich schneller fertig mit dieser Lektion. Verstehst du mich? So, nimm das demütig an. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Was soll ich? Der Name des Herrn sei gepriesen. Nimm das ohne Widerspruch. Rebellier nicht gegen Gottes Willen. Du weißt nicht, Gott hat es geschickt. Gott hat dem Nachkommen Davids da befohlen, schmeiß Dreck auf den David. Und der David sagt, vielleicht hat der Herr es ihm geboten und er geht da tapfer durch diese Schacht oder diese Straße. Er lässt sich gefallen. Mein Dreck kann ich abwaschen. Gott hat gute Gedanken mit dir. Morgen mache ich das weiter wieder. Er hat das Beste für dich vorgesehen. Das beste Kleid. Den besten Zustand, den es überhaupt erreichbar ist, hat Gott für dich vorgesehen. Aber das sind, du musst zuerst mal diese Impulse, die du bekommst, auf dem Nachhauseweg. Fährst nach Hause und dann fährt wieder rein, einer rein. Oder passieren Dinge, du ärgerst dich und fragst, warum muss das mir passieren, ausgerechnet mir? Ich bete doch, ich bin doch im Heiligen Geist, ich bin Kind Gottes und mir passieren so viele missliche Sachen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Du bist ein Liebling Gottes und jetzt will der Herr sehen, was machst du? Bleibst du ruhig? Singst Halleluja, Gloria, Gloria, Halleluja? Oder fängst an zu fluchen? Was machst du? Oder bleibst du stille und machst gar nichts? Ich glaube, das ist das Bessere. Du bleibst still und machst gar nichts. Falle seine Hände und sagst, lieber Gott, hilf mir, den Mund zu halten. Hilf mir, nichts Negatives zu denken. Hilf mir, nicht zu fluchen. Hilf mir, ruhig zu bleiben. Durch stilles Sein werde dir stark. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns positive Dinge gibst, uns reich machst am inneren Menschen, uns wachsen lässt. Herr, und ich verstehe auch in meinem persönlichen Leben viele Dinge nicht. Ich habe so viele Fragen, aber die gebe ich alle ab. Herr, hilf meinem Unglauben. Genau das möchte ich, wie dieser Vater dort gebeten hat von diesem Jungen. Herr, hilf mir. Herr, ich glaube. Herr, ist auch wenn es schwer ist, auch wenn es unmöglich ist, ich vertraue dir. Du wirst alles wohl machen und das Beste uns schenken. Halleluja, Halleluja. Du bist treu, wahrhaftig und du bist der lebendige Gott. Und das kommt nicht von uns, sondern dieser Glaube ist ein Geschenk des Himmels. Vater, ich danke dir. Halleluja. Ich segne meine Geschwister, die auch jetzt durch solche Wüsten und durch solche Stürme und durch an solchen Bächen vorbeigehen müssen, wie diese Männer Gottes. Und Herr Jesus, du wirst ihnen helfen, standfest zu bleiben, unerschütterlich zu bleiben, diese Impulse richtig zu verarbeiten, aufzunehmen und dann andere dabei zu ermutigen. Alle denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich war entrückt bis in den dritten Himmel. Was für eine Botschaft hat er dort gehört und gesehen, dieser liebe Bruder Paulus. Herr, ich danke dir, dass unsere Kämpfe nicht vergeblich und nicht umsonst sind. In dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Amen.